Ranger Radio Podcasts
aus dem Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel.
Hören, was man nicht sieht. Eine akustische Reise hinter die Kulissen des Nationalparks Neusiedlersee Seewinkel. In diesem Podcast Pflanzen im Seewinkel Teil 3. Salzpflanzen.
Im dritten Teil der Podcast-Reihe zu den Pflanzen des Seewinkels begleiten wir den emeritierten Universitätsprofessor Roland Albert und die Nationalpark-Rangerinnen und Ranger bei einer Fortbildung über die Salzvegetation. Die Ranger machen jedes Jahr zumindest 2 Fortbildungen zu Themen des Nationalparks, vertiefen ihr Wissen und setzen sich mit Teilaspekten des Nationalparks und des Naturschutzes intensiv auseinander, um in der Naturvermittlung kompetent sowohl Kinder als auch Erwachsene für Tiere, Pflanzen und Lebensräume begeistern zu können. Roland Albert erklärt zuerst, was ein Halophyt ist und beschreibt den Standort, an dem die Exkursion beginnt. Außerdem spricht er über die Besonderheiten der Salzböden für die Pflanzenwelt und die Entstehung der Salzböden im Seewinkel. Mischen Sie sich unter die Rangerinnen und Ranger und seien Sie live dabei.
Was ist ein Halophyt?
Ein Halophyt kommt vom griechischen Halos, das Salz, und Phyton, die Pflanze, und heißt Salzpflanze. Also solche Pflanzen, die auf Salzböden wachsen können, nennt man einfach Halophyten oder zu Deutsch Salzpflanzen. Wir stehen hier an einem Standort, wo man den berühmten salzführenden Horizont, der hier ja die Landschaft prägt, direkt an der Oberkante des Profils aufliegt, also keine Auflagen. Man sieht die weißen Salzausblühungen, das ist hauptsächlich Soda, dann Natriumsulfat, Glaubersalz, Kochsalz und Bittersalz, Magnesiumsulfat. Eine Mischung verschiedener Ionen, die das Pflanzenwachstum sehr, sehr stark beeinflussen. Und die Besonderheit ist hier, dass auf solchen extremen salzreichen Standorten nur mehr ganz wenige Pflanzen wachsen. Einige Stellen können überhaupt nicht besiedelt werden. Und wenn überhaupt, dann gibt es eigentlich nur 4 Pflanzenarten. Die Salzgrässe, den Salzmelde, hier aber schon sehr, sehr armselig und fast am Verhungern und Verdursten. Dann gibt es den Salzschwaden, das ist das Neusiedlersee Salzgras. Und den Plantago maritima, den Meerstandswegerich. Viel mehr ist nicht da. Ja, vielleicht die Salzschuppenmiere, da sind es 5 Arten. Mehr können hier gar nicht wachsen, die finden keine geeigneten Lebensgrundlagen. Also das sind Extremstandorte, wie wir sie hier ausschließlich im Seewinkel an den Salzflächen in dieser Weise noch haben. Es braucht 3 Faktoren, um die Salzböden hier zum Vorschein kommen zu lassen. Der erste Grund muss einmal sein, irgendwo da unten tief muss ein Salzlager sein. Sonst gibt es das nicht. Und da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass die ehemalige Tethys, das tertiäre Meer, was ja hier anstrandete an den alten Ostrand, Mödling und so weiter, dass hier, wie das ausgetrocknet ist, dass da Salz, irgendwo muss ja das Salz hingekommen sein, das kann ja nicht verdunsten. Das hat sich also irgendwo abgelagert. So, dann kamen viele Millionen Jahre, die Donau ist vorbeigeflossen, mächtige Schotterlagen haben sich drüber gelegt über diese Salzhorizonte. So, aber wir sind ja immer noch sozusagen in der Auslaufphase der Alpenhebung. Die tektonische Unruhe ist ja zu spüren im Wiener Raum. Erdbeben gibt es alle paar Jahre. Und Thermenlinie baut und artesische Brunnen haben wir da. Also es ist hier am Alpen-Ostrand, den man gerade und aus drüben sieht, über dem Leitergebirge, haben wir ja noch eine tektonisch unruhige Landschaft. Und die Theorie lautet, es gibt vertikale Bruchlinien oder Bruchflächen, die weit hinunterreichen, und entlang dieser Linien konnte sich durch den Druck der Sedimente, konnte sich das salzführende Tiefenwasser, Meeressedimente, 300-400 Meter weiter unten, konnten die heraufgepresst werden. Und hier in Form von artesischen Brunnen überall, es gibt 50 im Gebiet immer noch artesische Brunnen, die Bartholomäusquelle in Ilmitz ist eine davon, gibt immer noch salzhältiges Wasser her. Und diese Salz hat dann die Böden, die Feinsedimenten, Böden in den Tieflagen waren ja nur Feinsedimente, sandige Feinsedimente, da konnte sich das Salz festhalten. So, jetzt haben wir die 2 Faktoren, tektonische Bruchlinien, also tektonischer Ursprung und maritime Ablagerung. Und dann haben wir noch den pannonischen Frühsommer, wo wenigstens kurzzeitig im Jahr ein aufsteigender Grundwasserstrom ist, sodass an der Oberfläche diese berühmten Salzausblühungen entstehen konnten, die dann wieder verschwinden. Aber übers Jahr gesehen, bitte, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich bin schon angesprochen, das ist ja so wie die Schotts in Tunesien und wie das Tote Meer, weil wir in einem ariden Klima sind, da haben wir die Salzböden. Nein, der Jahresniederschlag ist viel höher als die Jahresverdunstung. Also es ist hier im Summa summarum ein abwärtsgerichteter Wasserstrom, der eigentlich das Salz auswaschen würde. Aber kurzfristig jetzt um die Zeit, genau, haben wir oben noch den aufführenden Zug, der diese schönen Salzausbildungen macht. Also das ist auch ein Faktor Klima, der uns die so fremd erscheinen lässt. Aber der wichtigste Punkt, wir haben immer noch eine Salzzufuhr aus dem Untergrund.
Und einen hohen Grundwasserspiegel.
Das ist natürlich ein vierter Faktor. Wir haben hier einen hohen, anstehenden Grundwasserspiegel, der das Salz löst und dann an die Oberfläche bringt.
Mehrere Strategien ermöglichen es den Pflanzen, Salz auszuhalten. Anhand des Quellers und der Spießmelde werden zwei dieser Strategien besprochen.
Den Queller, also Salicornia, Prostrata. Das ist also die einzig stammsukkulente Kennebodersee, die wir da haben. Die Sveda, die wir dann kennenlernen gleich, oder auch letztlich Camphorosma, das Kampferkraut, die Salzmelde, die verschiedenen Kennebodium, Atriplex-Arten, Meldenarten, die sind alle blattsukkulent. Aber das ist eine noch extremere halophytische Form, nämlich stammsukkulent, die also noch mehr sich zurückziehen, noch weniger Wasser verlieren, um den Salzumsatz zu minimieren. Je weniger die transpirieren, desto länger können sie leben, weil der Salzimport ja auch gebremst wird. Diese stammsukkulenten Gänsefußgewächse gehören zu den, was Hitze, Trockenheit und Salz bringt, zu den extremsten Pflanzenformen des Planeten. Also es ist unglaublich, die Kenobodiseen sind die Meister in der Bewältigung der extremsten Lebensräume unserer Erde. Deshalb hat man gewisse Ehrfurcht vor diesen Pflanzen. Was für Nutzen hat die Sukkulenz, also dieses Dickwerden, der hohe Wassergehalt der Blätter?
Salzverdünnung.
Verdünnung von des Salzes, genau. Die werden im Alter, das Blattl wird immer sukkulenter, also immer dicker. Und verdünnt das aufgenommene Salz mit einer entsprechenden Mehraufnahme durch Wasser, sodass die tatsächliche Konzentration in den Zellen relativ niedrig bleibt. Also das ist das Hauptverdienst dieser Sukkulent. Da hat die Spießmelde, Atriplex, Prostrata, und die hat auf der Unterseite der jungen Blätter ganz weiße Filzschichten. Und mit einer Lupe betrachtet, sind das Blasenhaare, riesige Zellen, die auf zwei Stielzellen sitzen, die aus dem Mesophyll das Salz heraussaugen und in die Blasenvakuolen abdeponieren. Der Salzgehalt in den Blasen kann 2-3 Mol sein und die werden dann abgegeben und entlassen somit das Blatt vom Salz. Das ist eine Art von, wenn man will, eine innere Salzdrüse, weil die Zellen, die das Salz aus dem Mesophyll in diese mächtigen Blasensäulen leiten, die haben die Funktion von Salz, von Drüsenzellen. Also könnten es Drüsen auch sein.
Und wie funktioniert das?
Das können die mit selektiven Ionentransportmechanismen machen. Wird direkt mit ATP betrieben, kostet Energie, aber sie entlasten das Blatt Gewebe, indem sie das Holz einfach da in die Vakuolen deponieren. Und die Blätter werden dann, man sieht, die älteren Blätter haben nur mehr wenig, die werden dann entlastet. Also aus den jungen Blättern wird das ganze Salz herausgenommen. Denn junge Blätter sind besonders salzempfindlich, da geht der Stoffwechsel richtig los, da brauchen die Enzyme kein Salz. Das muss alles befreit werden vom Salz, das wird abgegeben in die Blasen verschwinden. Und wenn das Blatt einmal älter wird, wird es allmählich sukkulent, kommt noch dazu, da verdünnt sich das Salz durch diesen Regulationsmechanismus. Die Gattung Atriplex gehört neben den Sveda und Salicornia, alles Kennebodiaceen, auch zu den salzresistentesten Pflanzen überhaupt.
Im nächsten Podcast das Ferienprogramm, gefördert aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.